3, 2, 1, Rock'n'Roll.
Hallo und herzlich willkommen zu den Retinauten, Ausgabe 15. Wir reden heute wie immer über Serien, Filme und allen möglichen anderen Popkulturkram. Heute mit dabei sind...
Ich bin Phil.
Ich bin Lukas.
Jan.
Und ich bin Marcel. Und ja, wir waren jetzt ein bisschen länger weg. Tut uns leid, es ging nicht anders. Dafür sind wir jetzt in alter Frische wieder da. Mit einigen Neuigkeiten. Was denn so passiert?
J.J. Abrams hat überall seine Finger drin. Das ist eigentlich schon jetzt ja ein bisschen old news. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten da eigentlich auch schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht so genau.
Nee, wir hatten schon ein paar Mal über die Star Trek Reboots gesprochen.
Ah, richtig.
Star Wars, entschuldige. Aber wir haben jetzt neueste Informationen, also 2 Wochen alt, dass der Herr J.J. Abrams, den kennt man ja aus diesen Star Trek Remakes, aus dem einen Star Trek Remake und dem, was jetzt noch kommt, er wird jetzt auch Star Wars machen. Das heißt, er ist inzwischen so im Prinzip alleine dafür zuständig, alles mit Star im Namen zu machen. Ja, keine Ahnung, vielleicht wenn er den Lensflare ein bisschen unter Kontrolle hat, könnte es ja ganz gut werden. Er kann ja zumindest mal so handwerklich ganz annehmbare Filme machen. So besonders herausragende Filme hat er bis jetzt noch nicht produziert, glaube ich, aber naja, man kann hoffen.
Ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum es mir so vorkommt, als hätte ich J.J. Abrams irgendwie, als hätten wir da schon mal drüber gesprochen, ne? Weil er ja den neuen Star Trek-Film macht. Und ja,
genau.
Ich glaube, das Internet oder die Nerds oder wer auch immer haben Angst, dass er alle Science-Fiction-Filme ruiniert.
Er macht einfach alle Science-Fiction-Filme.
Es gibt aber noch eine neuere News und jetzt habe ich auch wieder gefunden, was ich diese Woche ja auch über J.J. Abrams gehört, gelesen, gesehen habe. Es soll nämlich das Spiel Half-Life verfilmt werden und ja, dafür,
ja.
Nein, stimmt gar nicht, nicht verfilmt, sondern für das neue Half-Life soll J.J. Abrams dazu hinzugezogen werden, für die Inszenierung, für die Story.
Okay, nee, da gibt es ja noch was anderes. Ist schon so, dass J.J. Abrams entweder Portal oder Half-Life verfilmen will.
Portal war die Verfilmung, glaube ich, genau.
Ja, also
ja. Portal?
Ja, er hat genau. Es war eine Podiumsdiskussion oder so, wo er mit dem irgendeinem Menschen von Valve, ne, die für Portal und Half-Life verantwortlich sind, auf der Bühne saß und da haben sie irgendwie drüber gesprochen, dass J.J. Abrams irgendwie gerne einen Film davon machen würde, aber er weder weiß, was genau, noch wann und ob überhaupt.
Ach nee, der ist nicht der Richtige für einen Portal-Film.
Ja, aber die Frage ist, ob es überhaupt einen Portal-Film geben muss.
Meine Frage wäre eher, braucht es überhaupt Filme über Videospiele? Fällt euch denn irgendein Film über ein Videospiel ein, das gut ist?
Nein, aber es heißt ja nicht, dass es keine guten geben kann.
Du meinst so, Uwe Boll lässt grüßen?
Nein, also ich habe die paar, die ich gesehen habe, da waren vielleicht welche dabei, die konnte man gucken. Im Sinne von, naja, ist halt irgendwie ein Action- oder Action-slash-Horror-Film, den man mal guckt, wenn man das Genre macht. Aber das war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das war wirklich mal ein guter Film.
Man darf ja noch hoffen.
Beispiele, so. Wo es anders
Also zumindest wird sich ja so, weiß nicht, so Spiele mit ein bisschen einer Story bieten sich da ja dann schon auch mehr an als irgendwie so ganz hirnlose Action-Geballere, wo dann auch wirklich nur ein dummer Actionfilm dabei rauskommen kann.
Ja, das vielleicht schon, aber es gibt ja auch die Gegenprobe, dass zum Beispiel Spiele zu Filmen zu, ich sag mal, 80% völlig daneben sind, weil ich glaube, diese beiden Erzählarten eigentlich nur schlecht zusammenpassen. Und wenn es jetzt einen Film geben soll über Lost oder Portal, dann ist er entweder sehr nah an der Story vom Film, wobei dann die Frage ist, ob das, was man dann im Spiel da sieht, ob das überhaupt eine Erzähldichte hergibt, die man im Kino sehen möchte, oder er hat mit dem Thema nur so am Rande zu tun, dass halt irgendwie Protagonisten gleich sind und vielleicht
das wäre ja nicht schlimm.
Der Titel. Aber dann
das fände ich halt völlig ausreichend, wenn sie irgendwie die interessanten Ideen und so ein bisschen die Stimmung von Portal nehmen und da halt einen Film zu machen, weil man kann in diesem Universum sicher schöne Sachen machen.
Es reicht völlig, dieses Universum herzunehmen und da was eine eigene Story nochmal zu machen, ohne jetzt so die Story vom Spiel nachzuverfilmen. Aber selbst das hat bisher noch nicht gut geklappt. Also was oftmals klappt, ist eben Spiele zu guten Filmen zu machen. Mhm. Bei Alien hat es ganz gut geklappt. Die Alien-Spiele sind gute Spiele. Bei Batman hat es gut geklappt. Die letzten zwei Batman-Spiele.
Ja, gut, aber da kann man jetzt auch nicht sagen, dass da jetzt irgendwie Film und Spiel zusammenhängen.
Ne? Ja, nur
es gibt halt das Batman-Universum.
Ja, eben genau.
Und da,
genau in dem Rahmen, ja.
Das meine ich ja mit den 80%. das sind es die zwei, drei, die mal ganz gut geworden sind. Aber
ja, es hat halt noch nie in der Richtung geklappt, dass man einen Film, ein Spiel gut verfilmt hat. Das hat, glaube ich, noch nie richtig gut funktioniert. Und das ist ja jetzt das, was hier wieder passiert, dass ein Spiel verfilmt
wird. Genau. Ja. Und ich glaube, der Haken ist ähnlich zu sehen wie bei den Verfilmungen von Comics. Die sind auch, denke ich, meistens eher so, naja.
Ja, also Comic-Verfilmungen sind ja schon ganz gut
geworden. Es sei denn, die letzten paar, also letzten 5, 6 Jahre, da sind mal welche rausgekommen.
Ich würde jetzt mal sagen, die letzten 10 bis 15.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also die, zum Beispiel die, was ist mit den Batman-Filmen aus den 90ern?
Hast du die gesehen?
Ja.
Also ich finde die okay.
Also wenn man jetzt nicht gerade die letzten
nimmt. Die sind jetzt nicht so furchtbar.
Schwarzenegger,
der erste war gut, die dann zwei, drei zwischendrin waren eher so.
Also es waren keine schlechten Filme. Also nicht so in der Qualität wie diese Uwe Boll-Filme. Das sind richtig schlechte Filme.
Uwe Boll ist aber auch ein extra Genre.
Ja, aber der macht natürlich, ja, der hat ja viele
Videospielverfilmungen gemacht. Überleg mal, wie viele Comic-Verfilmungen es gibt, die eher so naja sind und wie viele es gibt, die wirklich gut sind. Und da behaupte ich, sind erst in den letzten paar Jahren erst gute, wirklich gute aufgetaucht, weil die nämlich hingegangen sind und sich erst mal gute Drehbuchschreiber besorgt haben. Und
naja, weil sie es mehrmals versucht haben.
Ja, und weil das mit dem CGI ist halt inzwischen auch schon besser. Also das hat diesem ganzen Comic-Verfilmung schon auch viel geholfen, dass wir inzwischen halt wirklich krasse CGI
haben. Batman ist ja jetzt inzwischen schon x-mal quasi rebootet und nochmal neu verfilmt worden, immer von anderen Leuten. Es ist natürlich immer besser geworden, wenn man sich mal so von den 60ern bis heute sich das anguckt. Dasselbe gilt für Spider-Man, ist jetzt auch schon x-mal verfilmt worden.
Ja gut, aber das hängt ja halt einfach damit zusammen, dass halt, also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt die Comic-Verfilmungen besser geworden sind, sondern dass halt Filme allgemein besser geworden sind. Was vielleicht jetzt den Comic-Verfilmungen zugute kommt, ist tatsächlich halt, ne, die
Filme Computer allgemein sind besser geworden.
Ja, oder also Computeranimation.
Ja, das ist halt, so, ja.
Genau. Die optische Qualität von Filmen ist durchaus meistens.
Ja, das meine ich ja natürlich.
Aber
ja,
die Technik ist besser.
Inhaltlich, ja. Die Technik ist besser, aber was wirklich den Unterschied macht, sind die Schauspieler und ist die Story.
Ja.
Denk zum Beispiel an den letzten Avengers-Film. Der war ja nicht deswegen gut, weil die endlich mal mit Hilfe von CGI irgendwelche Weltraummonster zeigen konnten, sondern der war deswegen gut, weil die. Der war deswegen gut, weil die Dialoge mal endlich mal was getaugt haben und weil da auch ein gewisser Witz drin war. Und die
Figuren weil sie halt auch Geld draufgeworfen und die richtigen,
also ich finde jetzt die tollen Schauspieler, die Avengers keinen so tollen Film. Ne? Also ich gucke mir den jetzt nicht an, weil die Story gut ist oder so. Oder auch, ich finde auch die Schauspieler jetzt alle nicht so toll. Ne? Robert Downey Jr. als Iron Man zum Beispiel ist halt jetzt witzig, aber alle anderen finde ich eher so durchschnittlich. Also Captain America ist jetzt so.
Aber du musst halt im Bereich, im Vergleich mit anderen Comic-Verfilmungen sehen. Zum Beispiel.
Also ich fand die Avengers gut, weil es viel geknallt hat und viel explodiert ist.
Ja, weil es kein super. Also als Film so an sich war das jetzt kein mega Ding. Das war halt,
ich auch nicht.
War halt schön anzusehen, weil war auch mal wieder mehrere Superhelden in einem Film und so, alles geknalle, aber
ja, sonst. Gut, aber es gibt ja immer noch einen Riesen.
Nö, es war halt mehr gut gemachte Unterhaltung als jetzt irgendwie große Filmkunst, aber ich meine, das erwartet man halt auch nicht von der Comic-Verfilmung.
Nee, aber das war
also ich zumindest
im nicht. Bereich der Comic-Verfilmung, finde ich, war das noch ein vergleichsweise guter Film.
Es gibt halt insgesamt auch nicht viele Comic-Verfilmungen.
Genau, aber die Frage, die...
Also der ganze Vergleichsraum ist halt einfach nicht so groß.
Ja, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ne, um wieder zurück zu den Videospielen zu kommen, halten wir es aufgrund dem, was es bisher gibt, für ausgeschlossen, dass es eine gute Videospielverfilmung geben kann?
Ja, ausgeschlossen ist es nie.
Nö, würde ich nicht
und
sagen.
Wahrscheinlich ist J.J. Abrams der mit dem meisten Potenzial, der sich bisher dem Thema angenommen hat.
Genau, denke ich halt auch. Also, und wenn ich nehme halt auch an, ne, dass der Name J.J. Abrams allein schon ausreicht, um da ein bisschen halt Geld zu sammeln.
Ja, also vielleicht kommen dann auch mal ein paar
gute Drehbuchschreiber Geld schon. Dazu. Ich hoffe halt, dass er halt nicht wieder diesen komischen Lindelöf oder wie der heißt, da anstellt, der irgendwie einfach ums Verrecken keine intelligenten Drehbücher schreiben kann. Weil wenn sie dann Portal auch noch wirklich dann noch so dumm verfilmen, dann werde ich wirklich aggressiv.
Ja. Aber ja, also ich denke halt, dass zum Beispiel jetzt bei diesen ganzen Uwe Boll-Filmen oder was weiß ich, das Problem ist, dass da die halt low budget sind und irgendwie, dass da ne, so, die wollten da halt einfaches Geld machen mit dem Namen, den sie da verfilmen, aber sie halt nicht kein Interesse daran hatten, eine möglichst gute Umsetzung des Dings zu kriegen. Und so wie ich das verstanden habe, ist J.J. Abrams ja wohl selber ein bisschen Fan von diesen Spielen. Zumindest, also ne, ja,
gut, er kennt
sie und will da, ne? Ja, genau.
Ja.
Und dann hat vielleicht er ja auch jetzt Interesse daran, was Gutes zu machen, was auch immer das jetzt für ihn bedeutet. Vielleicht ist das was anderes als das, was wir als guten Film sehen.
Also die Chancen sind auf jeden Fall nicht so schlecht, einen guten Videospielverfilmung, eine gute Videospielverfilmung zu bekommen.
Aber ich wollte jetzt mal nochmal kurz was anderes sagen, ist die Frage, wollen wir überhaupt gute Videospielverfilmungen? Oder sind nicht eigentlich Videospiele oder werden Videospiele...
Kannst du bitte deine Frage nochmal wiederholen? Ich höre euch gerade nicht, das Internet ist ausgefallen. Okay.
Hörst du uns jetzt gerade wieder?
Dann ja. Ich habe gefragt, ob brauchen wir überhaupt Videospielverfilmungen? Und ist es nicht eigentlich eher so, dass Videospiele immer mehr zu Spielfilmen, also zu interaktiven Spielfilmen werden?
Also ich finde, das ist eine Entwicklung, die begrüße ich nicht so besonders. So dieses, dass es alles nur noch Cutscenes sind und so. Aber ich kann mich da nicht qualifiziert dazu äußern, weil ich irgendwie in den letzten 3 Jahren oder so das einzige Spiel, das ich großartig gespielt habe, war Portal 2. Also bin ich mit den aktuellen Entwicklungen da auch nicht so vertraut. Ich finde so Spiele, wie man mit Open World, so tendenziell eigentlich cooler. Aber ich weiß nicht. Also ich finde, die beiden Medien sind schon sehr unterschiedlich und ich hoffe, dass die sich auf Dauer jetzt auch nicht angleichen, weil so ein Spiel, ein Film oder sagen wir es so rum, ein Film, finde ich, ist halt sehr viel auch der Bildausschnitt, der gewählt wird, wie das alles gefilmt wird, diese Tiefenschärfe und so. Und auch, dass man eben eine Geschichte erzählt bekommt, das gehört alles zum Film dazu. Und das ist in einem Videospiel halt einfach nicht passend, weil da will man ja schon den Blickwinkel ändern und alles.
Und vor allem,
aber ich finde, die Qualität des Geschichtenerzählens kann man durchaus angleichen. Also so, weil Filme sind ja durchaus schon tiefer meistens als so Computerspiele.
Ja, und sie haben ja auch vor allen Dingen das Problem, dass sie ihre Geschichte in 1,5, vielleicht maximal 2 Stunden auf den Punkt bringen müssen mit einer ganzen Dramaturgie.
Ja,
und da hat man, in einem Computerspiel einfach mehr Zeit.
Ja. Und genau, also du kannst ja auch, ist ja schon so, dass jetzt bei einem Videospiel, der, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel das insgesamt ist so an den Zwischensequenzen, so wie viel das insgesamt an Minuten ist, aber das, was da passiert und was, wo du quasi keinen Einfluss hast, beschränkt sich auf relativ wenige.
Ja gut, du hast jetzt Zeit. Ja auf das Spiel selber in vielen Fällen ja auch keinen Einfluss auf die Story.
Ja, genau. Ja.
Weil du führst ja einfach nur in vielen Spielen die Story aus, aber du änderst sie nicht.
Aber also genau, das, was Marcel meint, so dass es, dass man ein bestimmtes Level an Inszenierung und so weiter nicht erreichen kann mit sowas, stimmt schon. Ne? Also so jetzt so die wirklich komplexen und intelligenten Filme kannst du, glaube ich, so nicht umsetzen.
Ja, es ist alleine, weil es halt einfach die Unterbrechung ja dazwischen immer
ist. Genau, und was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass vielleicht sowas wie diese Action-Unterhaltungsfilme, die du so, ne, so Popcorn-Kino, dass die vielleicht mehr sowas, ne, dass Computerspiele die interaktiven Popcorn-Filme der Zukunft sind. Weil, also ich fühle mich von so einem Film mal unterfordert. Also ich finde es cooler.
Oder ja, also wenn man dann selber noch einen Controller in der Hand hat, macht es mehr Spaß, ja.
Genau, und also mir geht es ja so, dass bei so Popcorn-Filmen, ne, da kann ich nicht mehr 2 Stunden aufmerksam zugucken, sondern fange ich nach einer Weile an, automatisch irgendwas nebenher zu machen.
Ja, das ist, ja.
Ne, also ich könnte mir vorstellen, ich kriege genug Aufmerksamkeit zusammen, um 5 Minuten eine Zwischensequenz zu gucken, aber danach will ich halt dann was machen und entweder würde ich halt bei einem normalen Film auf mein Handy gucken oder bei so einem interaktiven Film, Computerspiel, wie auch immer, nehme ich dann den Controller in die Hand und spiele selber. Ja, die Frage, also richtig cool wäre es natürlich, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass du auch eine interaktive Geschichte hast.
Ja gut, das gibt's ja.
Ja, aber ein Stück weit
geht's nicht. Ja, das war jetzt zum Beispiel, also da gibt es ja ist halt ein Riesenthema, was wir jetzt hier gerade versuchen anzuschneiden.
Ja, ist egal.
So zum Beispiel ein berühmtes Beispiel in den letzten Jahren war ja das PlayStation-Spiel Heavy Rain, wo man ja wirklich signifikant Eingriff in die Story genommen hat. Also ja. Das, da waren einfach unheimlich viele Möglichkeiten in dem Spiel verbaut.
Klar.
Und man hat dann jeweils an den entsprechenden Punkten entschieden, wie es dann jetzt gerade weitergeht. Das war schon, also mein Fall war das Spiel halt nicht, weil es mir einfach inhaltlich nicht so sehr zugesagt hat, weil es zu, ja, es war nicht, war zu wenig Action drin.
So ein bisschen Psycho-Horror.
Nee, eigentlich nicht. Heavy Rain ist eigentlich so ein bisschen so Drama-Krimi-mäßig, kann man sagen. Und
also in der Wikipedia ist es ein interaktives Drama, Action-Adventure, Psycho-Thriller-Videogame.
Ja,
genau,
ja, das kommt hin. da hatte ich dann einen Moment in diesem Spiel, der wirklich mal was, den ich wirklich noch nie hatte in einem Videospiel oder Computerspiel, wo die wirklich was Neues gemacht haben. Das Spiel überfällt dich nämlich an bestimmten Stellen damit, dass du plötzlich die Handlung beeinflusst, ohne dass du es kurz vorher noch wusstest. Das drückt sich zum Beispiel in so einer Situation aus. Du bist irgendwie in so einer abgefuckten Wohnung und der Typ, der da drin wohnt, ist verdächtig. Und du versuchst dich mit dem zu unterhalten. Und auf einmal zieht er halt irgendeinen Gegenstand so hinter sich vor und reißt halt damit die Hand hoch. Und aus dem Vorgespräch mit deinem Partneragenten weißt du halt, okay, es könnte eine Waffe sein. Und entweder der knallt dich jetzt ab und du verlierst das Level oder du erledigst ihn halt. Ne? Und das heißt, in dieser Sekunde, was ich gemacht habe, ich habe halt schnell auf den Controller, auf den Knopf gedrückt und habe ihn erschossen. Ja, und dann stellt sich natürlich raus, oh, hat gar keine Knarre in der Hand gehabt. Es war nur irgend so ein Holzkreuz oder sowas, was das in der Situation war. Und jetzt ist halt diese Figur aus der Handlung raus, obwohl diese Figur auch noch in der Handlung hätte drinbleiben können. Also es gibt einen Handlungsstrang, wenn du halt den an der Stelle nicht erschießt, dann spielt er eine Rolle in dem Spiel, in der Story. Ne? Also das sind so Sachen, das funktioniert teilweise schon. Es gibt aber wenig Spiele, die das so konsequent machen. Und die sind dann halt Geschmackssache, diese Spiele.
Ja, ist halt auch in der Entwicklung.
Ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich mal so ein bisschen halt drüber nachgedacht habe, muss ich, glaube ich, ein bisschen zurückrudern mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich das eine grundsätzlich schlechte Entwicklung finde, weil eigentlich.
Also ich habe jetzt grundsätzlich kein Problem damit.
Portal 2 ein sehr, sehr lineares Spiel. Also da hat man ja im Prinzip gar keine Wahlmöglichkeit. Man
läuft schon sozusagen die Geschichte ab.
Aber es macht unglaublich viel Spaß, weil sie einfach perfekt inszeniert ist und auch die ganzen, alle Beteiligten, die Leute, die die Sachen sprechen und die Animationen halt super sind. Also finde ich das eigentlich nicht so schlecht. Aber dann muss man natürlich auch sich so Spiele wie, keine Ahnung, irgendwie Braid oder so angucken, die dieses Medium halt dann auch mal ganz anders nutzen und wo du dann wirklich dann nochmal nachdenken musst und dann, je nachdem, wie man so drauf ist, beliebig tiefe existenzielle Fragen dir noch stellen kannst.
Mhm. Und es gibt.
Und das ist dann sowas, das hat dann gar nichts mehr mit Kino, mit dem Spiel als Kino zu tun, weil das ist einfach was komplett anderes. Da wird so mehr dieses Spielelement auch in den Vordergrund
gehoben. Naja, und gerade was Story angeht, jetzt hatten wir es gerade immer von Cutscenes und Spiel. Es gibt ja, also gerade die ganzen Rollenspiele oder gerade auch die japanischen Rollenspiele, da ist ja Story drin, das wären sehr, sehr dicke Bücher. Hm. Und die kriegt man eigentlich die ganze Zeit irgendwie mit. Das ist dann quasi auch, zwar auf der optischen Ebene ein bisschen niedriger angesiedelt, aber trotzdem, wobei da gibt es ja auch schon einiges an Filmen zu, die übrigens meiner Ansicht nach auch schlecht waren. Also der Final Fantasy Film zum Beispiel, das war eher, meiner Ansicht nach eher so ein Fall von, oh, guck mal, wir haben CGI gefunden, ist
das
nicht hübsch?
Ja, das ist halt wieder so ein Beispiel, Spielmaterial verfilmen klappt selten gut. Warum auch immer. Also ich glaube so, das Hauptproblem ist, dass man meistens sich keine Gedanken bei den Verfilmungen über die Story macht, wenn man denkt, ach, das Spiel gibt ja schon eine Story vor, da müssen wir jetzt nur noch Schauspieler hinstellen, die Texte aus dem Spiel nochmal irgendwie nachsprechen. Das heißt, hat noch niemand versucht, so richtig eigenständige Storys irgendwie zu machen.
Und die Leute kommen ja eh.
Ja, genau, das ist ja das zweite Problem. Man versucht dann auch gar nicht erst irgendwas Originelles zu machen, weil man meint, ja, die Leute mögen das Universum, also werden sich auch den Film dazu angucken. Muss ich gar nichts dazu weiter dran machen. Ne?
Ja, ich glaube, wir sind mit der Diskussion, würde ich jetzt sagen, durch. Oder habt ihr da noch was dazu zu sagen? Weil sonst würde ich nämlich die News erzählen, die ich eigentlich, bevor wir um eine halbe Stunde Diskussion über Videospiele angefangen
haben. Ja, dann erzähl doch mal.
Ich bin schon ganz gespannt.
Ich wollte euch nur sagen, dass sich jetzt anscheinend relativ sicher ist, dass ein gewisser Harrison Ford noch mitspielt in Teil 7 von Star Wars. Ich weiß, es ist jetzt eine etwas underwhelming News, tut mir leid. Aber finde ich trotzdem cool, dass sie ihm also den auch noch ausgegraben
haben. Ja, naja, ob das jetzt cool ist oder nicht.
Na, ist schon mal
auch, ich finde schon ganz cool.
Also, das ist halt so ein Standardelement, dass wir irgendwie bei einem Reboot, Neuverfilmung, irgendwas dann versucht, wieder so alte Leute mit reinzubringen, die früher schon cool waren.
Ja, in der Prequel-Trilogie war er nicht dabei. Ja. Aber naja. Es kamen ein paar neue Serien, ne?
Ja, es geht gerade rund. Ich weiß gar nicht mehr, wo was gucken. Also normalerweise bin ich ja der echt jeden Scheiß guckt und auch dem es schwerfällt, so irgendwas Dummes abzusetzen, und ich guck's dann halt trotzdem weiter. Aber jetzt habe ich echt so viele Sachen, die einfach liegen bleiben und wo ich auch nicht mehr hinterherkomme.
Ja, also wir können ja einfach mal von oben nach unten. Community hat wieder angefangen.
Right.
Es sind jetzt, glaube ich, 2 Folgen draußen. Ich finde, sie haben ganz lustig das in der ersten Folge aufgenommen, so die Angst, die viele Leute hatten, so dass es jetzt schlecht wird, weil der Dan Harmon ja nicht mehr dabei ist. Und die fängt dann halt irgendwie so an, so mit Lachen, Lachtrack plötzlich und so inszeniert wie so eine Sitcom. Und es ist dann halt dann doch nur so ein Meta-Kommentar und dann geht's normal weiter. Und bis jetzt fand ich es auch noch, habe ich jetzt keinen großartigen Qualitätsverlust festgestellt. Es war nur nicht so brillant so, aber das ist, Community ist nicht in jeder Folge so unfassbar brillant. Das ist immer so, das variiert. Und bis jetzt ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut schon.
Was ich sehr lustig fand, es hat jemand vor einiger Zeit dieses Szenario, wie es jetzt in dieser ersten Folge passiert ist, vorhergesagt. Also vor 6 Monaten hat irgendjemand auf Reddit in einem Community-Subreddit gesagt, stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn die erste Folge der neuen Staffel irgendwie so Sitcom-mäßig ist. Es gibt auf einmal einen Lachtrack und alles passiert aber eigentlich in Arbeitskopf. Ja, und so war's.
Finde ich witzig. Ja, leichte Arbeit für die Storyschreiber.
Ja.
Ja, wobei ich weiß nicht, das ist halt schon noch eine sehr offensichtliche Idee.
Ja, das stimmt. Ja,
keine Ahnung, ob die Reddit lesen.
Das war jetzt auch nicht so, dass mir der Kopf explodiert ist, ob dieser Tatsache, aber ja. Ich habe schon ein bisschen gegrinst. Aber ja, 6 Seasons and a Movie. Go. Da geht noch mehr.
Ja, und dann Black Mirror.
Ja, das ist ja das, wo das Chef uns mal damals drauf aufmerksam gemacht hat. Und
ja, ist eine brillante Science-Fiction, ein bisschen so Science-Fiction-Horror vielleicht so. Also so sehr dystopische Science-Fiction.
Ja, also
mit Horror
hat nichts zu tun, das ist jetzt schon mehr so Drama.
Für Marcel ist alles, was irgendwie im Dunkeln spielt, ist
alles,
Horror.
Ja. Alles, wo ich manchmal Herzklopfen habe.
Oh je.
Ist Horror. Nein, nee. Weiß nicht. Naja, ich fand die erste Folge von Black Mirror fand ich schon etwas horrormäßig.
Welches war denn die erste?
Das war die mit dem Schwein.
Ah, okay. Ja, also.
Anyway, ja, auf jeden Fall halt irgendwie dystopisch Science Fiction oder zumindest so spekulative Fiktion. Ich kann kein Deutsch. Naja, da hat die zweite Staffel wieder angefangen. Eine Folge ist draußen, ist brillant und großartig wie immer. Einfach mal angucken.
Ja, Black Mirror ist schon auch interessant. Es ist mehr so Spielfilmserie.
Ja, ist 1,5 Stunden, ja, glaube ich, oder so.
Die Briten ja manchmal da so Komisches machen.
Oder eine Stunde? Ich weiß, hab's nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall lang und es gibt nur 3 Folgen pro Staffel, also da ist es auch kein größeres Commitment, sich das mal anzugucken. Im Gegensatz zu House of Cards.
Ja.
Das ist schon ein bisschen mehr Commitment in 13 Folgen. Neu angefangen jetzt auf Netflix, interessanterweise. Also die haben es tatsächlich geschafft, ihre eigene Serienproduktion jetzt mal zu starten. Und sie haben sich da schon gleich was ziemlich Gutes da einkassiert. Also irgendwie inszeniert von David Fincher. Heißt der David mit Vornamen?
Ja.
Kevin Spacey in der Hauptrolle und ansonsten auch ziemlich gute Schauspieler.
Aber außer Kevin Spacey kennt man, glaube ich, niemanden, ne?
Doch, die kennen wir fast alle.
Echt?
Ja.
Woher?
Sag doch mal, um was es geht. Irgendwie.
Ja, House of Cards, das Kartenhaus und das Haus ist im Prinzip, also ist ja so ein bisschen metaphorisch für das House of Representatives, oder? Also das,
Ja.
Genau, also es spielt in Washington D.C.
Im Regierungsviertel
der USA. Und genau, Kevin Spacey spielt die Hauptrolle. Als Frank Underwood. Frank Underwood ist Kongress. Wie?
Abgeordneter.
Ist Abgeordneter und Majority Whip der Demokratischen Partei und intrigiert sich so durch die amerikanische Regierungswelt.
Ja, also er wird irgendwie in der ersten Folge. Er wird irgendwie neuer Präsident gewählt und er bekommt halt nicht den Posten als Secretary of State, der ihm eigentlich versprochen wurde, also als sozusagen Außenminister mehr oder weniger. Und das pisst ihn ziemlich an und dann startet er halt so seinen persönlichen Rachefeldzug und dann geht's halt rund.
Ja.
Oder?
Ja, das kann man so sagen. genau, also man weiß, dass da irgendwie was im Busch ist und dass er auf Rache aus ist vermutlich. Aber
er will halt vor allem auch an die Macht, so erstmal.
Ja, wohin wollen sie doch alle irgendwie, oder?
Also die Serie ist ja vor 3 Wochen gestartet, meine ich, genau. Vor 3 Wochen, läuft glaube ich immer sonntags.
Die läuft nicht immer irgendwann, sondern alle Folgen sind auf Netflix online.
Genau, das heißt, die haben die erste Staffel quasi am Stück so veröffentlicht, released und man kann sich das dann angucken,
wann
man
möchte. Genau, das ist zum Beispiel an dieser Serie ist so viel interessant.
Dass es sich sogar lohnt, eine eigene Retina-Cast-Folge dazu zu machen.
Ja, genau, so ist es.
Ja, aber das hat uns noch nie dran gehindert, auch bei den Retinauten drüber zu reden. Also.
Genau, und ja, also einerseits, dass es halt von Netflix produziert ist, ne, also einem Online-Streaming-Dienst, der nicht von irgendeinem großen der Studios, dann das Konzept, dass sie alle Folgen auf einmal raushauen und dann halt auch noch mit so einem bombastischen Paket an Regisseur, Schauspieler, Produzenten. Ja. Also ne, David Fincher zum Beispiel ist ja jetzt nicht irgendjemand, der hat Regie geführt bei The Social Network, was haben die nicht den Oscar für das beste Drehbuch gekriegt oder so? Ich meine, der hat jetzt nichts mit dem Drehbuch.
Ja gut, der hat jetzt schon...
Naja, also man kennt ihn irgendwie so aus Fight Club, so glaube ich. Ja,
also alles mögliche, ne? Der ist einer der ganz Großen und der macht dann auch noch macht eine Fernsehserie.
Aber das ist seine erste Fernsehserie.
Genau, das ist glaube ich seine erste große Fernsehserie oder überhaupt seine erste.
Also dafür ist es ganz gut geworden.
Ja.
Ja, also es ist auf jeden Fall super, super gefilmt und ist sehr, sehr spannend. Kevin Spacey spielt gut. Weiß nicht, es ist manchmal nicht so ganz so subtil, wie man sich das so vorstellt, aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß, es anzugucken. Und es ist so nach meiner Definition sozusagen dann auch Horror, weil ich hatte auch schon ein paar Mal Herzklopfen.
Horror ist Herzklopfen. Ja, nee, also
es. Ja, ich glaube, das ist eine schwachsinnige Definition, die ich mal fallen lassen muss.
Ja, lass mal fallen. Ich leite eine neue geheime Regel des Universums aus dieser Serie ab. Ich glaube, immer wenn man den Namen Claire Underwood laut ausspricht, dreimal hintereinander, taucht magisch ein Glas Chardonnay vor einem auf, weil irgendwie scheint es da einen magischen Zusammenhang zu geben. So oft wie diese Frau Weißwein trinkt. Unfassbar. Ja. Aber auch sonst, also ich habe viele Gesichter aus der Serie kennt man und da tut sich einiges, weil also allein diese, da kann man jetzt ja noch auf so einer Meta-Ebene drüber sprechen. Mein House of Cards ist großartig, aber was das so für die Serienwelt bedeutet, finde ich schon auch spannend, weil dieses Konzept, dass ein Online-Streaming-Dienst selber Geld in die Hand nimmt und nicht mehr diesen Umweg geht über
Fernsehstudios. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt, das ist eigentlich nur von der anderen Richtung angefangen.
Ja.
Weil HBO ist ja letztendlich auch ein Streaming-Service, der aber vom Streaming herkommt, sondern vom Fernsehen.
Genau, und da will ich jetzt eigentlich hin, weil da gab es zum Beispiel jetzt bei GQ einen interessanten Artikel mit einem Interview auf jeden Fall ist er der Chief Content Officer von Netflix und er hat diesen Satz gesagt, das Ziel ist, schneller HBO zu werden, als HBO Netflix werden kann. Also das heißt, Netflix will mehr seine Sachen selber produzieren, weniger von den anderen abhängig sein und gleichzeitig ist ja aber HBO zum Beispiel, auch mit HBO Go heißt es, glaube ich, bemüht, selber irgendwie halt zu strömen und halt so flexibel konsumierbar zu sein.
Ja, also da passieren schon einige interessante Sachen. Da muss man auf jeden Fall mal den Blick drauf lassen.
Ja, die Frage ist, wo geht's hin? Wer gewinnt? Ja, aber also mehr Wettbewerb um mehr gute Serien kann uns eigentlich nur.
Also wer auf jeden Fall gewinnen wird, ist der Zuschauer, würde ich sagen. Ja. Also
wenn dann so Sachen öfter bei rauskommen wie House of Cards,
ja.
Alter Falter. Ja, ist auch schon faszinierend, dass wie schnell House of Cards so die Runde gemacht hat. Also, ne, das war ja auch...
Wie meinst du es?
Ja, also wie schnell House of Cards bekannt geworden ist und auch halt so als gut wahrgenommen. Also ich, wenn ich so meine Twitter-Timeline durchscrolle, sehe ich alle paar Stunden wieder jemanden, der sagt, boah, House of Cards, Alter. Und das halt nach relativ kurzer Zeit. Also ich kann mich nicht erinnern, dass eine Serie so schnell so beliebt war. Weil also ich habe zum Beispiel auch, also auch in Deutschland, die amerikanische Wahrnehmung kenne ich nicht so genau. Mhm. Aber so schnell, wie sich das hier rumgesprochen hat, habe ich jetzt lange nicht erlebt. Auch weil ich jetzt selber, also vielleicht habe ich da auch selber irgendwie was nicht mitgekriegt, aber ich habe vorher ist also keinen so großen Hype erlebt. Also es war jetzt nicht so, dass alle, oh, bald kommt House of Cards, wir freuen uns so, sondern House of Cards kam raus und innerhalb von einer Woche hat sich's rumgesprochen und alle wussten, wie krass gut das ist. Mhm. Und das war zumindest ein Thema. Weiß ich, ja. Kann vielleicht damit zusammenhängen, dass
beides, also ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil es ist ja auch jetzt eigentlich kein massentaugliches Thema so richtig.
Ja, also halt so in der Serien-Community jetzt mal.
Aber ich glaube, gerade in der Szene von Leuten, die sich alles angucken, so wie du,
ja.
Passiert es, glaube ich, bei jeder 10. Serie, oder?
Also es gibt schon Sachen, wo ich denke so, oh, cool, aber das, was so nachhaltig gut ist. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass es halt alle Folgen auf einmal gab. Ne? Und du quasi relativ schnell dich davon überzeugen konntest, okay, das ist jetzt nicht nur die erste oder zweite Folge, die vielleicht gut ist, und danach wird es scheiße, sondern da konntest halt irgendwie die erste Staffel angucken und dann sagen, boah, es geht halt eine Staffel so weiter.
Aber ich vermute, was damit auch zu tun hat, ist wahrscheinlich, dass die Leute, die du bei Twitter liest, wahrscheinlich auch eher Leute sind, die einen bestimmten Blickwinkel haben.
Welchen?
Dass denen sowas eher auffällt. Also im Allgemeinen, ich habe davon bisher noch nicht wirklich Kenntnis genommen.
Ja, gut, es ist natürlich eine Filterblase.
Mhm, das meine ich.
Aber es waren jetzt halt schon auch Leute, die ich nicht so sehr in jetzt der extremen Serien. Also ich kenne
also die
so
Leute, die Leute, die ich dazu habe schreiben sehen, das sind die auch bei allen anderen Serien immer schreiben, ah, cool, habe ich mir gerade angeguckt.
Ja, genau, und das war es halt bei mir eben nicht.
Ah, okay.
Also das, ja, so Leute, die ich aus ganz anderen Zusammenhängen kenne, die schreiben auf einmal, boah, House of Cards. Oder von denen ich sonst nicht so viel über Serien höre. Wie gesagt, wir finden das, glaube ich, alle gut, alle, die es gesehen haben.
Ja, und also kann man auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen anzugucken. Ja, also es ist auf jeden Fall super Unterhaltung, muss ich ehrlich sagen. Ja, was noch kam, ist Girls. Weiß nicht, ob wir das schon mal, ja doch, wir haben schon gesagt, dass die Staffel wieder angefangen hat. Die Staffel geht auch weiter.
Nein.
Immer noch gut, so. Weiß nicht, mich hat sie jetzt noch nicht so geflasht, die zweite Staffel, aber ich bin vielleicht auch gerade einfach nicht in der Stimmung dafür.
Geflasht
keine Ahnung.
Ach so.
Aber sie ist.
Ich bin immer noch nicht mit der ersten durch.
Aber sie ist schon eine tolle Serie. Also, das muss man einfach sagen.
Also, ich muss ja sagen, jetzt so, ich bin jetzt in der ersten Staffel bei Folge 8 oder sowas gerade. Also, es nimmt irgendwie zum Ende hin schon so ein bisschen ab, kann das sein?
Ich fand die eigentlich durchweg brillant. Ich muss aber beim zweiten Mal zugeben, dass ich sie nicht mehr zu Ende geschaut habe, weil wir dann die Folge drüber gemacht haben. Und dann.
Okay.
War meine Motivation auch schon wieder beendet.
Naja, aber auf jeden Fall, also die zweite Staffel, die ist ja sowieso gesetzt. Und dann guckt man einfach mal, wie es danach so weitergeht. Ich denke mal, eine dritte Staffel wird es bestimmt auch geben, einfach schon alleine wegen dem Hype, den die Serie seit dem Start.
Dafür hat sie auch genug Preise gewonnen und so.
Ja, also eine dritte Staffel bestimmt. Und dann muss man einfach mal schauen, wie so die Qualität so bis dahin dann sich entwickelt.
Ne? Ja, ich weiß auch nicht, da muss man auch nicht so ultra viel davon produzieren. Das ist auch schon ganz gut, wenn das nicht so eine Massen.
Ja, das meine ich ja. Das ist ja immer so das Phänomen, wenn was gut ist, dann versuchen viele Studios eben dann auch möglichst was dabei
rauszuholen. Ja, weil ich glaube, so langsam aber sicher ist halt auch, muss man vielleicht auch den Cast mal ein bisschen erweitern oder ein bisschen ändern. Das wird, naja, ich weiß es nicht.
Theoretisch sind ja die Voraussetzungen, dass diese Serie, ich sag mal, gut behandelt wird, ganz gut, weil ja die Lena Dunham das ja so eigentlich so fast alles selber macht.
Ja, also die macht es auch super, also aber macht halt nicht alleine startet halt nicht alleine in der Serie und irgendwie
ja, aber ich meine, sie ist ja,
bräuchte und auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit.
Sie ist so. Ja, soweit ich weiß, auch Produzentin, Regisseurin und
ja,
so
ja,
weiter.
Ja, Produzentin, Drehbuch, genau. Regie.
Deswegen hat sie es ja eigentlich selber in der Hand, wie weit diese Serie noch geht und wie gut die Serie in der Zukunft ist.
Das stimmt, ja.
Das ist eigentlich, also ich sag mal, wenn das so eine Person in der Hand hat, müsste es theoretisch ganz gut sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Geld ihr geboten wird jedes Mal.
Ja, ach, ich glaube, sie macht es aber schon noch, weil sie da Bock drauf hat, also.
Ja.
Würde ich jetzt nicht unterstellen, dass sie das nur für die Kohle macht.
Nee, dafür ist nicht der Typ.
Ach so, gut, kennt ihr sie? Ach, ja, dann. Ja,
ich gehe mit der regelmäßig Kaffee trinken.
Ah, ja. Andere News aus dem Fernsehen. War das Anfang Februar, kam die Meldung raus, dass die ZDF-Kultursendung Roche und Böhmermann.
Rocher und Bohnenmann.
Genau, oder Roche und Dönermann. abgesetzt wird. Also, dass es keine neue Staffel gibt. Die letzte Staffel ging im Herbst 2012 zu Ende. Anfang Februar kam die Pressemitteilung, dass es keine weiteren Sendungen mehr geben wird. Man hat dann auch gelesen, dass es angeblich aus dem Grund jetzt so ist, weil sich, ich sag mal, alle, die an der Sendung mitwirken, nicht mehr so richtig miteinander verstehen können, wollen, sollen. Und dass man sich das eben deswegen nicht mehr darauf einigen konnte, neue Folgen zu machen. Und ja.
Das ist ein bisschen schade eigentlich schon.
Mein Verhältnis zu Roche und Böhmermann ist ja ein bisschen differenzierter geworden als früher. Und,
warum? Fandest du es früher super oder scheiße?
Ja, ich war schon ein bisschen Fanboy so mal zeitweise.
Also insgesamt ist, glaube ich, auch die Rezeption der Sendung so, dass die zweite Staffel nicht ganz so gut angekommen ist wie die erste Staffel. Also die zweite Runde von Sendungen quasi. Ach,
es gibt da so viel von. Ich habe da so 3-4 Folgen gesehen und fand die eigentlich jetzt immer schon ganz unterhaltsam. Jetzt auch nicht so herausragend, aber schon so als Konzept schon ganz lustig eigentlich.
Ja, das Konzept ist spitze. Ja, also die einzelnen Sendungen hängen aber schon stark von den Gästen ab.
Genau, das ist halt eigentlich das Problem, dass halt die Sendungsqualität stark fluktuiert. So. Meistens ist es Mittelmaß bis eher öde. Und dann gibt es halt einzelne Sendungen, die dann nahezu genial sind.
Ich fand es immer andersrum, dass es meistens gut ist und manchmal gibt es Sendungen, wo einfach die Gäste nicht so richtig. Das kommt natürlich bei jedem anders an irgendwie.
Ich finde halt auch die zwei als Moderatoren sind jetzt echt nicht so die Könner.
Oh nee, das ist nicht so.
Also ich fand diese
ja doch, zum Beispiel der Jan Böhmermann, der ist ja jetzt schon, muss man ja mal zugeben, talentierter.
Der ist aber so ein bisschen, ich finde, der ist schon so ein bisschen eine Nervensäge. Ich
finde ihn auch nervensägig und. Der ist ein bisschen
der ist auch so ein bisschen kindisch auch, oder? Also ich meine, wie der sich da mit dem Lauer, das war ja so ein unerträgliches Gorilla-Affenkampf, den die da abgezogen haben, das war ja fast nicht anzugucken. Wie die sich da gegenseitig angepöbelt
haben. Ja, es wirkt einfach ein bisschen unprofessionell auch.
Das ist
ja,
auch,
das gehört das ja Konzept, schon dazu auch, oder?
Ja, aber auch, also, dass sie diese lockere Runde haben, finde ich ja okay, aber manchmal wirken sie schon arg unvorbereitet.
Ja, und ich fand so anfangs so diese ironische Grundhaltung, die einnehmen, war anfangs ja noch ganz nett, aber ich fand, irgendwann hat die genervt.
Ja, genau, also ich finde schon cool auch, dass sie so eine ungewöhnliche Mischung an Leuten haben und dass sie auch nicht die jetzt nur einladen, damit sie ihr neues Buch vorstellen.
Mhm. Aber auch.
Auch, ja, weil die halt müssen irgendwie. Aber dass sie wenigstens irgendwie so einen Plan haben, was sie machen wollen oder worüber sie reden oder. Und manchmal dümpelt es einfach so von sich hin und Leute reden Blödsinn und so und auch.
Ja, das ist halt, denke ich, auch grundsätzlich das Konzept.
Ja, aber es funktioniert halt.
Also es ist halt so ein bisschen so wie NSFW.
Es funktioniert halt so gut, wie die Gäste mitspielen können.
Ja, es ist halt so eine NSFW-Situation. Das hängt halt davon ab, wie die Tagesform so ist.
Ja. Allerdings halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass diese Ankündigung, dass die Sendung abgesetzt ist, also nicht mehr weitergeht, ja, ein PR-Gag ist, dass man das also was natürlich jetzt wieder zu dem, was wir gerade hatten, passen würde, zu dem teils chaotischen, mit dem chaotischen Umgang der Sendung mit den Protagonisten. Würde auch ganz gut zu dem Jan Böhmermann passen, der gerne mal sowas macht, so ein bisschen Verwirrung stiften. Also es gibt durchaus Leute, die sagen, glaube ich nicht, am Anfang März geht es dann ganz regulär weiter. Also die nächste Sendung wäre für den 3. März für die Ausstrahlung geplant. Und es gab wohl auch schon die Gästeliste dafür, also welche Leute dann dort eingeladen werden. Jetzt heißt es einfach nur abwarten. Das sind ja, glaube ich, nur noch so eine gute Woche bis März. Also entweder bewahrheitet sich's und es geht tatsächlich nicht weiter oder die kommen dann mit einem großen Knall zurück.
Ja, wir sind voller Spannung vor unseren Fernsehgeräten. Moment. Gut. Ich habe gerade so ein bisschen den Übel. TPB AFK.
Oh, nach dem Hobbit mal wieder ein Film mit viel Abkürzung, oder?
Den gibt's aber, glaube ich, nicht in Roffel-HD.
Roffel-HD. ja, was ist das denn, Marcel?
Dank, gut, dass du fragst, Lukas. TPB AFK ist eine Dokumentation über The Pirate Bay. Wir kennen es, die Piratenbucht, das ist so ein Torrent-Tracker und eine Seite, wo man Torrents findet, so. Die haben sehr ausführlich sich Gerichtskämpfe geliefert mit allen möglichen Leuten, die nicht verstehen, dass sie keine Inhalte selbst zum Download bereitstellen, sondern nur sozusagen die Verweise darauf aufbewahren. Und irgendwann hat dann halt irgendwie so der Content-Provider Einfluss ausgereicht, um dann ein Gerichtsverfahren anzustreben in Schweden. Und sie sind dann sogar noch verurteilt worden, was bis heute nicht so ganz klar ist, warum das eigentlich so ist. Und das ist eben eine Doku über diese ganze Geschichte. Ich habe sie selbst noch nicht angeguckt, man sagt mir, sie sei gut. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Vor allem einfach ein Film in voller Länge auf YouTube, auch schon mal was Cooles.
Ja, man kann vielleicht kurz eine Szene erwähnen, die auch viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Oder also wollen wir vielleicht kurz erwähnen nochmal, so, worum es geht im Groben, oder?
Na klar.
Ja, also ne, Pirate Bay sollte jedem ein Begriff sein. Und der Film dokumentiert halt so diesen den Prozess, der den Teil 3 der Pirate Bay Gründer gemacht wurde in Schweden und begleitet sie so währenddessen und während sie Einspruch einlegen gegen irgendwelche Urteile. Und da gibt es eine schöne Stelle, wie Peter Sunde, der auch jetzt zum Beispiel über Fletcher bekannt geworden ist, in einem Gericht sitzt und sich diese ich weiß nicht, der Richter oder der Staatsanwalt oder irgendjemand halt so auf ein bisschen anbiedern will und Internetsprech benutzt.
Staatsanwalt.
Ja, ich glaube, da war der Staatsanwalt in seiner Befragung und dann irgendwie nach der irgendwie die Abkürzung in Real Life benutzt. Und Peter Sunde sagt halt diesen tollen, zitierwürdigen Satz, ja, also wir sagen nicht IRL, weil für uns ist das Internet auch echt, also real. Wir sagen AFK, away from keyboard. Und daher der Filmtitel.
Da, da, da.
Drama, Drama. Ja, netter Film. Also ich habe den auch im Voraus crowdgefundet und unterstützt. Die Produktion und jetzt
wegen dir ist so ein cooler Typ, Lukas. Ja. Ist unfassbar.
Wahnsinn.
Ja, man muss ja, ne? Sonst gibt es ja einfach nichts Gutes, wenn man da nicht dafür sorgt, dass es produziert wird.
Genau, einfach aber alles gesehen, selber produzieren.
Genau, aber gesehen habe ich ihn dann halt auch noch nicht.
Ist ja auch nicht nötig. Okay. Reicht ja, wenn man drüber spricht. Ja, ja.
Bezahlen reicht.
Ich habe ermöglicht, dass ihr euch da draußen den Film angucken könnt.
Boom. Ihr könnt uns ein bisschen was von diesem Investment zurückgeben über unseren Flatter-Button.
Genau, und dann bei Flatter, ne, dann direkt hier Peter Sunde verdient mit und Pirate Bay und der Kreis schließt.
Ja.
Ja. Genug über Internet und Serien geredet. Wir waren auch im Kino.
Waren wir das?
Ja, ja. Also ich zumindest war mal einmal im Kino.
Schön, dann einmal. Erzähl doch mal, was hast du denn angeguckt?
Wir waren letzte Woche vorletzte Woche in der Sneak und haben da Warm Bodies gesehen.
Genau, diesen Zombie-Film aus der Perspektive eines Zombies. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, so eine Horrorkomödie, würde ich sagen. Ne? Das passt, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Weil es ist schon ein bisschen auch. Ja, doch, ja, es ist ziemlich blutig teilweise auch.
Blutig und halt auch horrormäßig, ne, wegen diesen komischen. Bösen Zombies.
Ja, also es wird auch Hirn gegessen und so.
Genau. Oh ja.
Ausgiebig. Aber es ist halt auch witzig. Ja, es ist gleichzeitig auch halt so ein bisschen so eine Teenager-Komödie, könnte man sagen.
Ja, und
Zombie-romantische Komödie.
Schlimm kitschig. So? Teilweise. Und auch ein bisschen viel Pathos.
Ja, nee, also Pathos fand ich jetzt nicht. Kitschig. Im Vergleich zu anderen Filmen.
Liebe überwindet alles und kann sogar Zombies zurück zu den Toten bringen.
Ja, die anderen Toten. Die nicht Toten.
Genau.
Ja, nee, also fand ich jetzt nicht so kitschig halt.
begrenzt.
Also das Ende war dann schon so. Ne? Und dann also
die, ja, aber da gibt's
die,
halt,
die guten Zombies tun sich mit der Menschen zusammen und bekämpfen zusammen die bösen Zombies.
Ja, man muss das immer im Verhältnis sehen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches irgendwie, wenn man jetzt mal im Vergleich zu Filmen wie, keine Ahnung, Titanic, Armageddon und so.
Ja, aber, Kram. Ja klar, aber es ist halt dann auch wieder so klischee-mäßig geworden.
Ja. Aber das war doch das Twilight mit Zombies, oder nicht?
Ja, so ein bisschen. Ja. Wobei der Vergleich mit Twilight ist jetzt halt einfach zu groß, weil der Film wirkt eigentlich, hat auf mich eher gewirkt wie eine Indie-Produktion. Es war jetzt nicht Blockbuster-mäßig, auch technisch sah der jetzt halt nicht wahnsinnig, man hat zum Beispiel die CGI-Effekte, hat man ziemlich gut gesehen, dass es halt Effekte waren. Also der war jetzt, kam mir fast schon ein bisschen, ja, Low-Budget würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber das waren jetzt auch keine besonders tollen Schauspieler irgendwie drin, die man gekannt hat. Ich hatte, glaube so 1, 2, 3 kannte ich, meine ich. Und das war es dann auch schon. Also es ist ein ganz netter Film.
Ja, da müssen wir schon noch mal kurz sagen, mit den Hauptdarstellern. Ne? Also Hauptdarsteller, der ist Nicholas Hoult, heißt der, glaube ich.
Hoult. Okay.
Der ist ja zumindest mir und eigentlich auch überhaupt sollte der ein Begriff sein. Der hat vor über 10 Jahren mittlerweile die Hauptrolle in About a Boy gespielt.
Ah.
Als den Boy.
Als Boy.
Genau, als Boy. ne, also die Verfilmung eines Buches von Nick Hornby. Und danach ist er bekannt geworden als Tony Stoneham in Skins, wo er in den ersten beiden Staffeln eine der Hauptrollen gespielt hat.
Aber.
Ja, ja. Also durchaus ein bekannteres Gesicht. Habe ich mich auch so, habe ich gesehen. Oh, Freude. Genau. Ja, die anderen habe ich jetzt auch schon mal gesehen, aber waren
also es nicht. Also ich kannte eigentlich jetzt dann nur noch diesen Vater von der weiblichen Hauptdarstellerin. Das war irgend so ein, keine Ahnung, wo der noch mitgespielt hat, aber das ist einer, den man öfter mal sieht, auch in Serien, glaube ich, und so in anderen Filmen. Das ist einer von diesen Schauspielern, die immer irgendwo überall mal auftreten in der zweiten Reihe an Figuren in Filmen und Serien.
Wichtige Frage, kann man ihn sich angucken?
Ja, also man kann ihn auf jeden Fall angucken. Er war insgesamt sehr unterhaltsam. Ist natürlich jetzt hauptsächlich, glaube ich, schon was für ein jüngeres Publikum. Da passt jetzt wieder dieser Twilight-Vergleich.
Der Vater von der Hauptdarstellerin ist John Malkovich.
Ja, genau, ja, genau, ja, ja.
Kann man jetzt schon auch beim Namen kennen.
Ja, ja, ja.
Ja, also ich finde, der Film klingt schlimmer, als er eigentlich ist.
Ja, nee, der ist schon ganz amüsant. Also
ich fand viele Gags, ich fand es einen okayen Film.
Ja,
ja, also schon witzig und auch so ein bisschen ironisch gemacht.
Also man sollte, also ich glaube so als Hardcore-Zombie-Film-Fan ist es vielleicht nichts, weil in dem Film jetzt zum Beispiel, also normalerweise werden ja in Zombie-Filmen so Regeln aufgestellt. Zombies können nicht rennen, können nicht reden, können, keine Ahnung, und reagieren so und so. Und man muss den Kopf abschlagen und dann sind sie tot. Das funktioniert halt, also in dem Film wird halt diese Logik nicht so richtig so aufgesetzt, sondern es geht halt mehr drum, einfach um diese emotionale Komponente. Ne? Also die Zombies, die reagieren mal so an verschiedenen Stellen, reden mal einen Mord, hier mal können sie mal ganze Sätze reden, dann können sie wieder gar nichts reden. Hier sind sie mal langsam, da rennen sie dann wieder schneller als die Menschen. Also es ist halt ein bisschen, da sind die nicht also so nicht konsequent. Ja, aber das ist halt so was.
Oberkitsch, Zombies essen Gehirne und kriegen dann die Erinnerungen der Menschen, die sie da gerade verspeisen.
Ja, das ist jetzt, fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das ist eine noch der konsistenteren Regeln in dem Film eigentlich. Ja,
aber was für eine dumme Regel.
Sei doch mal ein bisschen kreativ. Das ist eine konsistente Regel in Zombie-Filmen, dass sie die Erinnerungen bekommen?
Nein, in dem Film ist diese Regel...
Das ist eine der wenigen Konstanten in diesem Film.
Ja, in diesem Film ist die halt konsistent verwendet worden, weil es immer gleich funktioniert hat. Aha. Im Gegensatz zu anderen Mechanismen in dem Film.
Hört sich schon ziemlich schwachsinnig an, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja, das ist halt, und es sieht vor allem doof aus, fand ich. Ja. Es ist halt blöd inszeniert, ja, aber also, das ist halt so, ja.
Ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen komisch bin, aber ich habe ja immer das Gefühl, dass so Zombie, die Idee einer Zombie-Apokalypse ist irgendwie, finde ich, glaubhaft. So, also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie passt es so ein bisschen in mein Weltbild. Ne? Das könnte einfach irgendwie so.
Das passt in mein Weltbild.
Da hast du so viele Zombie-Filme gesehen. Na,
also ich finde es irgendwie zumindest vorstellbar, dass es irgendwie ein Virus oder irgendwas geben könnte, der eine Gehirndegenerierung verursacht und Menschen zu Zombies würden. Aber dass halt man ein Gehirn isst und dann die Erinnerungen sich übertragen, das finde ich so absurd.
Das ist nicht blöder, als dass jemand stirbt und dann wieder aufersteht.
Ja.
Das ist beides gleich doof.
Ja, wobei halt so eine Apokalypse funktioniert halt auch so ganz ohne Zombies. Ich meinte, die Leute können von mir aus auch einfach sterben und dann ist die Zivilisation halt auch im Arsch. Und dann muss man halt auch sowas Ähnliches.
Das ist aber ein ganz anderes.
Dann wäre es keine Zombie-Apokalypse mehr.
Nee, aber es wäre zumindest Postapokalypse und das ist ja das, über was wir die ganze Zeit immer reden. Glaube ich.
Nein, Zombies.
Zombies. Zombies.
Also es ist halt für jüngere Leute auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Gerade wenn man dann vielleicht auch noch Zombies mag, dann kann man auf jeden Fall angucken.
Gut.
So als Hardcore-Action-Zombie-Freak ist es vielleicht nicht unbedingt was.
Das ist vielleicht ein bisschen... Aua, ja.
Warum gucke ich gerade Kaffeesachen im Internet an?
Weil du nichts anderes kannst.
Das ist meine einzige Fähigkeit.
Ja.
Und ins Kino gehen kann ich auch.
Was hast du denn im Kino gesehen?
Ein wunderbarer Film namens Willkommen in der Bretagne.
Französischer Film,
französische oder was? Komödie.
Oh je.
Okay, das
völliger nicht Schwachsinn. Nicht, nicht anschauen. Wobei, also wir hatten ja die Theorie, dass der einfach so schlecht und klischeehaft ist, dass er sich schon über sich selbst lustig macht. Aber ich glaube, das will einfach keiner. Ist egal. Einfach nicht gucken. Dann habe ich noch gesehen Sightseers. Das war ein sehr, sehr netter Film. Das ist irgendwie so ein Pärchen, geht so auf Tour von Großbritannien, so die touren dann mit ihrem Wohnwagen durch die Gegend. Und
also man muss ja zuerst dazu sagen, dass das kein normales Pärchen ist, sondern das sind halt schon...
Ja, lass mich weitererzählen. Also eine Dame fährt mit ihrem relativ neuen Freund zusammen in dem Wohnwagen durch Großbritannien. Und es stellt sich dann relativ schnell raus, dass der Mann Serienkiller ist und halt so Leute umbringt.
Na, Serienkiller ist er auch nicht.
Ja, das doch, er bringt ständig Leute um.
Ja, aber er ist kein Serienkiller. Er geht nicht los und sagt, ich bringe jetzt in der nächsten Woche 10 Leute um. Sondern der macht es aus, der ist ein Psychopath. Der macht es aus im Affekt sozusagen. Aus Blödheit.
Okay, dann ist er eben ein Affekt-Psychopath-Killer.
Wenn es sich halt ergibt, oder wie?
Genau, ja, genau so.
Und er bringt dann halt einfach Leute um, wenn es gerade niemand merkt. So.
Ja, meistens, wenn er halt wütend auf Leute ist, dann denkt er halt, boah, der kotzt mich jetzt gerade an und überfährt denjenigen oder so.
Ja, das fängt irgendwie so, der erste ist, die sind irgendwie in so einem Museum, so ein Eisenbahnmuseum, Straßenbahnmuseum und irgendeiner lässt so sein Bonbonpapierchen fallen und weigert sich, es aufzuheben. Und dann überfährt er den dann halt später.
Auf dem Parkplatz, genau.
Und so geht es dann weiter und dann ziehen die beiden halt so mordend irgendwie durch Großbritannien und es ist sehr, sehr, sehr witzig, wunderbare, die Landschaft ist auch hübsch und irgendwie so ein schön skurriler Film hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Der Film lief auf dem Fantasy Filmfest letztes Jahr in der Opening Night, da habe ich den gesehen. Mhm. Also der ist schon echt cool gemacht. Ist halt auch mal eine angenehme, abwechslungsreiche Story und halt auch lustig, anstatt immer nur so düsteres Horror. Wobei man ja schon sagen muss, dass es auch blutig zur Sache geht. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur lustig ist, sondern es ist auch halt auch ein bisschen Splatter.
Es ist schon nicht lustiger Mord, sondern schon so Mord.
Also man ist auch sehr, das fand ich auch gut, man ist auch immer sehr erschrocken mit was für einer Brutalität und ja, die das dann immer so durchziehen und ja, das Skurrilste an dem ganzen Film ist ja, dass am Anfang ist es ja nur der neue Freund von dieser Frau, der dann diese Morde oder der dann Leute erstmal immer im Affekt irgendwie niederwalzt oder umbringt oder umfährt oder was auch immer. Und das Skurrile an der Sache ist, dass sie sich halt nicht viel dabei denkt. Ja, das ist dann so die, wo man dann so langsam merkt, okay, sie tickt auch nicht so ganz richtig. Weil sie halt denkt, ach, na ja, der hat halt einen schlechten Tag, ist halt blöd gelaufen, jetzt ist der andere tot. Yeah. Ja, und später ist sie halt so in diesem Flow drin, in diesem Killer-Flow von ihm, dass sie dann halt selber auch Leute umbringt. Ja.
Ob das ansteckend ist?
Ich fand, Marcel, ich weiß nicht, ich fand halt, das Ende war nicht gut. Also sie haben den Film dann einfach beendet, ohne ein wirkliches Ende zu
haben. Nee, da ist irgendwie das Geld ausgegangen oder die Ideen, keine Ahnung. Das war ein bisschen blöd.
Also kein Meisterwerk, aber echt ein sehr schöner Film. Wir haben, ich kann gar nicht wir sagen, weil da war nur ich jetzt aus unserer Runde hier.
Oh. Ja, ich musste da leider Prüfungen lernen.
Ich habe diese Woche in der Sneak
den neuen Hitchcock-Film gesehen.
Genau. Ja, das klingt jetzt so, als hätte Hitchcock einen neuen Film gemacht.
Von dem hat man auch schon lange nichts mehr
gehört. Ja, eben. Endlich.
Nee, Herne Belekter hat einen neuen Film gemacht.
Ja, aber es ist tatsächlich der Film über einen Film von Hitchcock. Und zwar über die Entstehung des Films Psycho. Ja, und es ist Anthony Hopkins in der Hauptrolle als dicker Alfred Hitchcock.
Im Gegensatz zu seiner anderen Rolle als dünner Alfred Hitchcock.
Und ich weiß gerade nicht, wer seine... Na, Helen Mirren spielt seine Frau, genau. Und eigentlich geht es um die beiden, weil die sich halt da, also die in der Ehe klappt es dann halt nicht so gut und die Helen Mirren, seine Frau halt, Miss Hitchcock, macht halt lieber Leute mit anderen, Dinge mit anderen Leuten, anstatt ihrem Mann bei dem neuen Film zu helfen. Und das sorgt dann natürlich für Krach und dann raufen die sich wieder zusammen und am Ende wird alles gut. Ist jetzt auch kein mega Knaller der Film, also er hat auch ein paar Längen, wo man sich so denkt, jetzt passiert gerade eigentlich nichts Wichtiges und ja, die Figuren kappeln sich nur gegenseitig. Aber insgesamt sehr, sehr amüsant, weil die einfach, also einfach so das Gezicke untereinander in diesem Hitchcock-Ehepaar ist schon sehr amüsant anzusehen und einfach auch, wie der Anthony Hopkins diesen Hitchcock spielt und wie er einfach total dick ist. Das ist schon echt
der lustig. Der hat mal Hitler gespielt, das wusste ich gar nicht.
Echt?
Ja, ja.
Wahrscheinlich hat jeder schon mal Hitler gespielt, oder? der Film spielt dann auch, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 60ern oder 50ern, wann auch immer dieser Psycho-Film entstanden ist. Ja, und es ist natürlich dann auch entsprechend alles ausgestattet. Schöne alte Autos und schöne alte Kulisse und so. Ja, kann man sich angucken. Ja, ist jetzt kein Biopic, das jetzt so exakt irgendwie nachzeichnetes Leben des Alfred Hitchcock zu dieser Zeit, sondern es ist halt einfach nur, ich sag mal, eine sympathische Episode mit dieser Figur. Ja. Ist auch nicht lang, der geht, glaube ich, so gerade mal 90 Minuten, also.
Ja, aber ist auch schon witzig, ne, dass der jetzt auch tatsächlich in der Sneak kam, nachdem er wochenlang die ganze Zeit angetrailert wurde.
Ja. Also nochmal danke an das Cinemax in Stuttgart für die gute Filmauswahl bei der Sneak zurzeit.
Ja, tatsächlich machen die echt einen guten Job.
Ja.
Die Schauburg ist auch cool. Cooles Kino. Aber geht da einfach nicht mehr hin. Ich würde es bevorzugen, wenn die einfach da alle nicht hingeht, weil dann
darfst du nicht so oft sagen, dass es ein tolles Kino ist.
Dann brauche ich mich da nicht mehr anstellen. Das wäre einfach echt angenehm. Ja, ist total. Es geht gar nicht. Gar nicht geht das.
Furchtbar.
Ja, dann...
Wollt ihr jetzt eine Stunde lang über diesen Film reden, über den alle sprechen?
Nein, wir sind ja schon ein bisschen zu spät dran, aber haben wir noch was in der Sneak gesehen vorher?
Also, ja, wir können es vielleicht kurz ansprechen. In der Sneak lief auch noch vor 3 Wochen oder so The Impossible.
Ah, ja.
Den hat Lukas an anderer Stelle gesehen.
Ja.
Das ist dieser Film. Das ist dieser Film über den Tsunami
2007 oder glaube ich, 2006? 2007?
In Thailand.
2004?
War das Thailand?
Ja.
Ja.
Egal.
In Thailand, weiter. Indonesien.
Tsunami so. In Thailand. Film zeigt eine tatsächlich so passierte wahre Geschichte, nämlich eine Familie, die in diesem Tsunami auseinandergerissen wird und dann im Katastrophenchaos wieder zusammenfindet. Mhm. Den Film könnt ihr euch anschauen, wenn ihr auf sentimentale Familienwiederzusammenführung steht und schöne Landschaftsbilder mögt. Und wie heißt der Hauptdarsteller, weißt du es noch?
Der Hauptdarsteller ist Ewan McGregor.
Wenn ihr auf Ewan McGregor steht, dann macht ihr auch immer...
Und wenn ihr Naomi Watts nicht unerträglich findet, so ich.
Genau. Dann ist das schönes, angenehmes... Na gut, angenehm vielleicht nicht.
Ganz angenehme Naturkatastrophen.
Ja, es fließt auch viel Blut, weil die Leute sich natürlich verletzen bei diesem Ereignis. Also ganz so angenehm ist es nicht immer, aber es ist halt dann am Ende auch schön. Und es ist nach einer wahren Geschichte und man kann sich denken, ach, diese Familie in Spanien, die das tatsächlich erlebt hat, schön, dass es die jetzt noch gibt.
Oh. Hm. Also, dann kam da so ein Film von so einem Herrn Tarantono oder so heißt der. Da geht es um Christoph Waltz und seinen Job als Zahnarzt.
Christoph Waltz spielt sich selbst seine Rolle. Also
Christoph Waltz spielt seine Rolle als er selbst, nämlich als Zahnarzt. Okay, lass uns nochmal von vorne anfangen. Django Unchained ist einer der neuen Filme von Quentin Tarantino.
Echt? Krass.
Ja, ja, hat, denn der ist ganz, ganz klein und unbekannt gewesen. Es geht irgendwie so um Sklaverei und ja, was halten wir denn so davon? Mir fällt gerade auf, dass ihn keiner von euch gesehen hat, ne?
Ja, so ist es. Wie wir dir okay. vorhin zu verstehen gegeben haben.
Ja, ich hab dich verdrängt, es dann auch, so solche unwichtigen Informationen. Ja, dann werde ich jetzt einfach da nicht länger drüber reden, weil das ist schon besser in der Diskussion. Ja, ist, ich fand ihn jetzt nicht so unfassbar berauschend, aber schon sehr, sehr cool und irgendwie Tarantino kann man sich schon auch darauf verlassen, dass er weiß, was er tut. Aber so irgendwie hat so ein bisschen die Seele gefehlt und nicht, er hat nicht so die richtige Balance getroffen für mich zwischen irgendwie, oh, ich habe eine Message und ich bin irgendwie Quentin Tarantino, fickt euch, ich mache Popkultur und Postmoderne und Rock'n'Roll. Das hat irgendwie nicht so richtig gepasst, hat vielleicht auch, hat ihn vielleicht auch etwas gehindert, dass irgendwie seine Standard-Cutterin irgendwie gestorben ist und deswegen ist ein bisschen alles anders geschnitten wurde. Also fühlt sich auch nicht so fertig an. Offensichtlich sind auch ein paar wichtige Szenen so für die Charakterentwicklung rausgeschnitten worden. Aber ist ein sehr, sehr cooler Film, den sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut finden. Also hatet nicht zu hart, wenn ich jetzt sage, dass es nicht der beste Film aller Zeiten ist. Weiter im Text.
Naja, ganz kurzer Meta-Kommentar auch nochmal zu Django Unchained. Diese Woche habe ich was gehört, dass Tarantino gemeint hat, er macht da vielleicht eine Trilogie draus aus Inglourious Basterds, Django Unchained und...
Ja, das ist doch sein, ist seine Historical Revenge Trilogy, die ist doch im Prinzip schon...
Genau.
Ja, ach so, eine
mir
Sache...
war das neu, ich habe das jetzt noch nicht gehört.
Ja, entschuldige. Ja. Eine Sache noch. Der wie immer bei dem Tarantino gibt es das Screenplay online. Das werde ich mal verlinken. Es ist sehr, sehr unterhaltsam zu lesen. Da sieht man dann auch so ein bisschen, was gefehlt hat. Und wie nah die meisten Sachen noch da sind. Und natürlich, dieser Film lebt zum Großteil davon, dass Christoph Waltz nun mal einfach cool ist und cool. Ja, er ist halt einfach saucool und toll und so. Ja, davon lebt er. Aber irgendwie jetzt hier über Gewaltverherrlichung und Sklaverei und brauchen wir Sklaverei-Filme zu reden, weiß nicht, das ist jetzt halt so ein bisschen arg monologisierend. Oder habt ihr dazu was zu sagen?
Nein.
Gut, weiter im Text. Haben wir was Kickstarteriges? Ah, oh, nein, entschuldige. Das Sequel zu Django Unchained ist ja Lincoln.
Ja, ein bisschen.
Und das Sequel zu Lincoln ist dann übrigens House of Cards, also das passt alles super zusammen. Ja, ich habe auch Lincoln halt gesehen. Hat den einer von euch zufällig angeschaut noch?
Nein, der interessiert mich nicht, tatsächlich.
Okay, ja, Lincoln ist ein Film von Steven Spielberg. In der Hauptrolle Daniel Day-Lewis heißt er, glaube ich, der gute Mann. Als der titelgebende Präsident der Vereinigten Staaten.
Ah, es geht also nicht wieder um Vampire?
Nee, es geht diesmal nicht um den Abraham Lincoln Vampire Hunter. Erstaunlich viele Leute haben mich gefragt, ob ich den angeschaut habe. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu enthusiastisch über diesen Film mit dem Vampire Hunter geredet, obwohl ich ihn nicht mal angeschaut habe.
Ja, das lag halt dran, dass es das blöderweise der Lincoln-Film ziemlich zeitgleich im Kino gestartet ist wie der Abraham Lincoln Vampire Hunter-Film mit seinem DVD-Release.
Aha, okay.
Deswegen waren die eben so beide gleichzeitig in der medialen Aufmerksamkeit. Und
sind dann einfach zu ähnlich.
Und darum, weil in beiden Lincoln drin steht, da ist dann alles vorbei.
Ich war auch erst irritiert, weil ich habe nämlich erst einen Vampirfilm gesehen und dachte, wie kann das sein, dass der schon wieder oder immer noch im Kino läuft?
Schon wieder im Kino.
Ja, so gut war der gar nicht. Aber
du hast Abraham Lincoln Vampire Hunter gesehen. Und kann man es angucken oder ist es totaler Müll?
Kommt drauf an, ob du Vampire-Filme magst.
Ich mag keine Vampirfilme.
Dann lass es.
Okay.
Aber der sieht so verdammt cool aus.
Es hätte ja sein können, dass es zumindest unter der Horrorperspektive irgendwie cool ist, weil viel...
Oder Action-Thriller.
Also Vampirfilm ist halt so eine Definitionssache. Es gibt Twilight und wie heißt nochmal der epische Film?
Interview mit einem Vampir?
Nein.
Dracula.
Nein. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Dorn nicht hier, wie heißt es? Mit ist es Antonio Banderas?
Der Untergang.
Ach, vergesst es doch einfach.
Also erstmal muss ich dich da, glaube ich, korrigieren. Ja. Twilight ist kein Vampirfilm.
Nicht?
Nein.
Aber es geht doch um Vampire, oder nicht?
Nein, es geht
nein,
um es Romanze.
Eine Teenie-Romanze.
Ja, aber es kommen Vampire drin vor.
Und Werwölfe.
Ja, aber es ist kein Vampirfilm. Also erstmal
geht's da viel. Ich denke, wir werden nächstes Mal jemanden einladen, der sich damit auskennt.
Ein Vampirfilm-Profi.
Ein Vampir.
Also erstmal fehlt ein zentrales Element von Vampirfilmen ist viel Sex. Und die haben da gar keinen.
Was, Moment, Twilight also du magst, du hast es so mit den, du bist so ein Anne Rice-Vampir-Mensch. So.
Nein. Das wäre jetzt echt das Letzte, was mir eingefallen wäre als Vampir-Film-Kriterium.
Ja, aber
dann treffen wahrscheinlich 70% der Vampir-Filme nicht auf dieses Kriterium zu.
Ja, aber das wäre so die Anne Rice-Variante mit Vampiren. So. Viel Sex, viel...
In welchem Vampir-Film geht es denn nicht um Sex?
Ich kenne keine Vampir-Filme, sag mal ein paar.
Interview mit dem Vampir zum Beispiel, Dracula in sämtlichen Verfilmungen.
Was, in Dracula gibt es Sex?
Natürlich.
In dieser ganz alten Schwarz-Weiß-Dings auch?
Mhm.
Echt?
Klar.
Dann habe ich die Sexszene verpasst, als ich den Film gesehen habe.
Also nicht immer Sex, der gezeigt wird, aber zumindest, wo klar ist, dass das da passiert oder zumindest passieren soll. Und bei Twilight geht es ja eher darum, dass das Ganze nicht passieren darf.
Aber mit meinem bescheidenen Wissen zur Twilight-Storyline über alle 10 Filme hinweg, wird die eine da nicht irgendwie schwanger?
Ja,
ungefähr. Ja, aber erst im fünften Film oder so.
Ja, und impliziert das nicht Sex?
Ja, aber eine
It confirms the existence of sex.
ja, aber wir haben ja vorhin gesagt, Filme brauchen normalerweise 1,5 Stunden, um jetzt ihren ganzen Spannungsbogen darzubringen. Mhm. Und ein Element, was in einer Filmreihe erst im Film 4 vorkommt, würde ich nicht als sehr zentral bezeichnen.
Ja gut, aber der Sex ist ja, behaupte ich mal, in Twilight quasi permanent anwesend. Schon alleine durch die Aufmachung der Hauptdarsteller.
Du meinst die Tatsache, dass Bella die ganze Zeit in Unterwäsche rumläuft und es einfach nicht klar ist, warum es überhaupt Signal.
Genau, ja.
Ja, aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, geht es in den ersten 4 Filmen im Wesentlichen darum, dass die eben keinen Sex haben.
Ja, ja. Die dürfen natürlich nicht allzu viel Sex haben, weil es ein Film für Teenager ist.
Nein, sie haben keinen Sex, weil er ja Angst hat, dass er sie tötet beim Sex.
Echt?
Ja. Weil er ist ja so stark.
Und so. In einem normalen Film würden sie erstmal 2, 3 verbrauchen, bis sie feststellen, keine gute Idee.
Hm. Ja, trotzdem akzeptiere ich das nicht als Kernelement von Vampirfilmen.
Ja gut, Blut und Zähne und so natürlich schon, aber...
Also aber das Thema Versuchung und so das Thema der Versuchung und so, ja, Aussaugen ist ja auch nur so 30 Zentimeter von Sex entfernt, sagen wir es mal ganz ehrlich. Aber so das Thema so Versuchungen und so, das ist ja schon... bei Vampirfilmen durchaus präsent. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen.
Nicht nur Versuchung, sondern auch der Versuchung.
Ja, und halt die Lust.
Der Völlerei eher.
Und so, jetzt habe ich auch mein Gehirn resettet und kann jetzt die Eingangsfrage nochmal neu stellen, Jan. Abraham Lincoln, Vampire Hunter, ist das jetzt mehr so Twilight oder eher From Dusk Till Dawn?
Es ist eher From Dusk Till Dawn.
Weil dann wäre es ja wieder gar nicht so schlimm.
Ja, ach, der ganze Politikkram nervt irgendwie.
Gibt es da Politik in dem Film?
Nein, in einem Film über einen amerikanischen Präsidenten gibt es natürlich keinerlei Politik.
Okay, ja, weiß man ja nicht, man hätte ja auch, die hätten ja einfach nur den Namen.
Ja, wenn der Vampire Lincoln Vampire Hunter heißt, da war ich ja keine Politik.
Sie wollten einfach einen coolen Typ mit einem Bart.
Ja, eben. Die meinen schon den, der dann Präsident wird. Und das wird auch thematisiert, dass der dann Präsident wird.
Ah, okay.
Ich dachte, es geht nur darum, dass er halt einfach einen geilen Zylinder aufhat, während er mit einer riesigen Axt die Vampire fertig macht.
So vor oder nach seiner Präsidentenzeit, dachte ich. Aber gut. Aber wenn
schon vor und dann... Also die Vampire haben natürlich auch den Bürgerkrieg und so, ne? Ist klar.
Naja, ist ja natürlich. Die konföderierten Staaten der Blutsauger.
Alles Vampire.
Also dann schon eher From Dusk Till Dawn?
Ja.
Okay, und jetzt besser oder schlechter als die Nazis vom Mond? Iron Sky. Ich versuche gerade das Trash-Level von dem
Vampire Hunter rauszufinden. Sag mal, habt ihr euch eigentlich alle heute eure Medizin nicht genommen? Wir schweifen heute ausschließlich ab.
Ich finde Abschweifen gut.
Kann man nicht vergleichen.
Kann man nicht vergleichen, okay.
Nein, das war schon...
Unvergleichlich.
Schon von der Ausstattung war das schon ein typischer typischer amerikanischer B-Movie. Also das war schon...
Okay. Also man merkt schon, dass es Trash ist.
Ja, aber okay. Das ist genre-typisch. Also die meisten Vampirfilme sind ja auch Trash. Ich sag mal, das ist so auf dem Level von... wie hieß diese Serie nochmal? Mit Kate Beckinsale?
Hm? Da gab es eine Serie?
Ja.
Naja.
Ja, auf jeden Fall... Also, typisches passt zum Vampir-Genre voll
Underworld?
Rein.
Underworld?
Genau, Underworld.
Ah ja, okay.
Genau, ist so auf dem Level von Underworld.
Echt?
Zwei.
Okay. Okay.
Okay. Also um
aber
das
nicht
Thema
mit drei.
von einer Dreiviertelstunde ungefähr wieder aufzugreifen.
Sag doch mal was zu Lincoln.
Lincoln ist ein Film mit über diesen Präsidenten da. Wir erinnern uns, der mit dem Hut. Aber in Wirklichkeit geht es in dem Film halt hauptsächlich darum, wie dieses eine Amendment halt passiert, wo die Sklaverei abgeschafft wird. Also wir erinnern uns irgendwie großer Bürgerkrieg, die Südstaaten gegen die Nordstaaten, die und so weiter. Lustigerweise war es halt offensichtlich nicht so ganz klar, dass die Sklaverei überhaupt abgeschafft werden sollte. Das war halt auch so ein bisschen politisches Druckmittel. Und das bekommt man so in den ersten 20 Minuten dieses Films oder so, bekommt man das alles um die Ohren gehauen, diese gesamte Politik. Und das ist schon auch sehr viel zu verdauen erstmal, weil erstmal, die Demokraten sind die Rassisten und die Republikaner sind die mit der Sklaverei. Okay, da hätte ich jetzt gar nicht, okay. Und dann so, okay, ja, die wollen eigentlich, sind das auch alles fast ausschließlich große Rassisten, aber die schaffen die Sklaverei halt auch, also aus politischen Gründen ab. Okay, und wer hat da jetzt die Interessen? Und wenn man das dann mal so geblickt hat, dann habe ich wirklich sehr viel Spaß mit diesem Film gehabt, weil er halt wirklich nur so politische Grabenkämpfe und irgendwie diese Geschichte, wie sie halt die Stimmen bekommen, um dieses Amendment durchzukriegen durch den Kongress. Das geht halt im Prinzip ausschließlich darum und es ist halt nicht so, auch kein so ein Biopic, wo halt wirklich dann so das Leben von Abraham Lincoln von Anfang bis zum Ende durchgezogen wird, sondern ist halt eine sehr, sehr schön erzählte Geschichte von diesem Amendment, wie so Politik, so wie schmutzig das dann auch abläuft. Irgendwie der Daniel Day-Lewis macht einen sehr, sehr guten Job als Abraham Lincoln. Man sagt, Menschen, die sich da auskennen, sagen, er hätte das auch irgendwie sehr, sehr gut geschafft, so die Stimme von dem nachzuahmen und so die Sprechweise. Und irgendwie hatte der auch so einen Tick, so eine Schwäche dafür, immer mal so ganz lange Anekdoten zu erzählen. Das macht dieser Film auch ausführlich. Also ist ein wunderbarer Film. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch ein bisschen mehr, warum ich meinte, dass der gut zu House of Cards passt. Weil da geht es halt auch nur darum, dass irgendwie die Leute alle dazu gezwungen werden sollen, ihre Stimmen abzugeben für dieses eine Amendment. Ach so, und okay. Tommy Lee Jones ist dabei, ist auch sehr, sehr cool, immer noch.
Wird der Bart erklärt?
Wird der Bart erklärt?
Ja, diese Bartfrisur.
Nein.
Schade.
Okay.
Gab es noch mehr Filme?
Apropos Bartfrisur. Ich habe noch nicht Stirb langsam Nummer 5 gesehen.
Schön. Das ist der mit dem Trailer, wo eine Frau in rotem Kostüm reinfährt und sich dann erstmal sinnlos auszieht.
Ich habe den Trailer nicht gesehen.
Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von dem Film.
Ja, ich glaube, das wird auch schwierig zu...
Nee, das zeigt halt nur schon mal, dass ich diesen Film schon mal irgendwie so nicht richtig ernst nehmen kann. Aber okay.
Ich glaube, der ist aber auch nicht ernst gemeint.
Ich fand den Trailer immer ziemlich unangenehm. Also irgendwie ein schlecht gemachter Trailer zu dem Film irgendwie. Ist der Film vielleicht besser als der Trailer?
Also ich bin zu dem Film bin ich etwas hin und her gerissen. Also erstmal habe ich den Film gesehen, war erstaunt, als er vorbei war. Weil er sich angefühlt hat wie maximal eine halbe, dreiviertel Stunde.
Das ist gut erstmal.
Und das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil er war wesentlich länger. Und das heißt, er war wohl irgendwie, schien wohl kurzweilig gewesen zu sein. Und ich musste noch nicht mal zwischendrin mit dem Handy spielen. Also das war eigentlich ganz gut.
Nicht mal.
Nee, das Problem war, während dem Film habe ich mich immer so ein bisschen in zwei gerissen gefühlt. Einerseits ist da coole Action. Es gibt schöne Verfolgungsjagden und ich habe mal nachgeguckt, das wird sogar in manchen Kritiken erwähnt. Also es gibt eine längere Verfolgungsjagdszene in Moskau, wo während der Dreharbeiten 518 Autos beschädigt werden und 138 kaputt gefahren werden. Mhm. Das sind viele Autos.
Das sind so Zahlen, die merkt man sich halt einfach.
Ja, aber das, wenn man diese Verfolgungsjagd gesehen hat, dann möchte man einfach auch wissen, wie viele es eigentlich waren. Die Story ist eigentlich zu vernachlässigen und das ist nämlich der Punkt auf der anderen Seite. Man sitzt da wirklich drin und denkt sich, meine Güte, das wäre sogar für ein Videospiel ziemlich dünn, was die da veranstalten, weil die Story ist ja die, John McClane kriegt irgendwie mit, dass sein verschollener Sohn irgendwie im Knast sitzt und macht da halt Urlaub. Fliegt da mal eben hin und dann fährt er lange Auto und schießt dann im Wesentlichen. Und der große Showdown ist, da gibt es dann irgendwie so eine total blöde Verschwörungstheorie, der große Showdown endet in Tschernobyl.
Oh je.
Okay.
Und es wird noch mehr geschossen und eine Menge durch Wände gefallen und also das war wirklich was, wenn man nach Realismus in einem Actionfilm sucht, wird man ihn da nur in sehr geringen Dosen nachweisen können.
Da habe ich Lust, mal wieder den ersten Stirb langsam zu gucken.
Ja, also die Kritiken darüber sind sich recht einig im Sinne von, naja, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber trotzdem bleibt für mich der Punkt irgendwie, ich habe schon lange nicht mehr einen Film gesehen, der so schnell vorbeiging. Also auch positiv. Ich habe mich nicht gelangweilt, keine Längen.
Also man kann ihn angucken.
Ja.
Das ist
wenn
doch
man
mal
das Genre macht, sollte man ihn angucken. Und das ist auch wirklich das, wo ich denke, da wurde ordentlich Action-Knallerei betrieben. Aber man sollte sich über den Realismus von solchen Dingen keinerlei Gedanken machen.
Hm. Ja, Realismus ist das auch nicht immer. Das ist auch nicht immer sein.
Nö, nicht immer. Aber es gibt halt auch ein Kontinuum von... Naja, nicht ganz realistisch bist du, oh mein Gott.
Oh mein Gott, wie schwachsinnig.
Ja, ja.
Ja, ja, ich würde dich nicht auf die Idee kommen, mir das anzugucken, wenn es nicht sein muss.
Ja, vielleicht
wenn es sein muss. Ja, und nochmal, um mal mit Zahlen zu schließen. Ich habe mal die Wikipedia-Artikel angeguckt, was die Story angeht. Die Story von Teil 4 umfasst 318 Worte und die von Teil 5 63.
Das ist schon bitter, wenn man die Handlung von einem Film in 63 Worten erklären kann.
Naja, so die Grundzüge kannst du ja von fast allem. So.
Ja.
Ja, aber da fehlt nichts.
Ja. Die Charakterentwicklung ist halt, nimmt halt sehr viel Raum ein. Egal.
Was?
Nichts.
Die nonverbale Kommunikation.
Genau. Das ist ein Film, der glänzt halt eher so durch die Bilder.
Ja.
Die Figuren verstehen sich halt blind.
Okay, ja, ja.
Und vielleicht haben sie auch viele der Dialoge improvisiert.
Ja, und dann einfach nichts gesagt.
Ich finde, wir haben jetzt eigentlich auch schon fast alles durch, oder? Wir hätten noch eine Bitte an unsere Hörer, aber ansonsten haben wir noch Themen vorher.
Nee, wir haben eigentlich sonst...
das mit dem Geld nach Dingen werfen.
Gibt's da was?
Ja, ja. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass die amerikanische Regierung die Petition für die Unterstützung der Entwicklung eines Todessterns abgelehnt hat.
Überraschenderweise.
Ja, überraschenderweise, weil sie kein Interesse daran haben, andere Planeten in die Luft zu jagen.
Da gab es übrigens einen lustigen Tweet, ich glaube, vom Death Star PR-Team,
ja.
Wo die so überlegt haben, ja jetzt, nachdem wir von Meteoritenschauern angegriffen werden hier auf der Erde, könnte man vielleicht doch nochmal über so einen Todesstern als Abwehrmechanismus nachdenken.
Genau, das hat sich nämlich auch jemand gedacht, dann müssen wir das mit dem Todesstern halt in die eigene Hand nehmen. Es gibt jetzt ein Kickstarter-Projekt.
Ein Kickstarter?
Kickstarter. Die wollen 20 Millionen Pfund sammeln.
20 genau. Millionen Pfund sind allerdings sehr, sehr viel Geld.
Ja, haben schon 250.000.
Was?
Ja, haben noch 42 Tage Zeit. Ja, also wenn ihr einen Todesstern haben wollt, wisst ihr, in welche Richtung ihr Geld werfen müsst. Wenn ihr dieses Geld werfen mobil von unterwegs tun wollt, dann könnt ihr euch auch die neue Kickstarter iPhone-App runterladen, die in der Tat sehr hübsch geworden ist und die einen auch über neue Updates zu seinen unterstützten Projekten informiert und so.
Ich könnte schwören, dass wir schon mal über dieses Kicks, über diesen Todesstern geredet haben.
Todesstern war schon mal, ja, das stimmt.
Ja, das war bei einer Party von der Woche, glaube ich.
Ich kann überhaupt...
War nicht im Internet.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Kickstarter überhaupt solche Projekte zulässt.
Ja, das hat mich in der Tat auch ein bisschen gewundert. Aber
eigentlich ist
vielleicht, vielleicht haben sie einfach auch Sinn für
Humor. Weil sie haben doch ihre neuen Guidelines und so...
Gibt es überhaupt Restriktionen? Weil ich meine,
ja, sie haben Guidelines, wenn du irgendwie Produktdesign und so, dann darfst du keine Renderings zeigen, sondern nur Prototypen und so. Die sind da schon so ein bisschen, nachdem irgend so ein paar Sachen doch schon hart gefailt haben, sind sie ein bisschen krasser geworden. Aber ich meine, das Projekt ist halt so offensichtlich Lust und Jux und Trollerei. Das ist vielleicht, machen sie da eine Ausnahme.
Ja. Wir brauchen Hilfe. Also nicht nur so, wie es sich jetzt jede Woche immer darstellt, sondern...
Nein, wir wollen kein Geld.
Wir sind natürlich immer dabei, nicht nur Content zu produzieren, sondern auch ein bisschen unsere Infrastruktur, unsere Webpräsenz und unsere audioklanglichen Qualitäten zu verbessern. Genau,
wir wollen nicht nur den Content produzieren, sondern den auch schön darbieten.
Ja. Und deswegen suchen wir schon seit längerer Zeit nach einem neuen Logo. Wir haben aber weder den Skill noch die Fantasie, so ein Logo zu bauen. Ein besseres als das, was wir schon haben. Und dasselbe gilt für das Intro, das ihr jedes Mal vor unseren Produktionen hört.
Ich kann meine Stimme nicht mehr hören.
Wir wollen den Marcel da weghaben, aber wir haben kein anderes Intro da. Falls jemand von euch talentiert ist in der Grafikbearbeitung und uns ein neues Logo schnitzen möchte oder... sich mit Sounddesign auskennt und uns ein tolles Intro zur Verfügung stellt für unsere Sendungen, dass wir überall davor schnallen können.
Bitte auch so, dass niemand anklopft und Geld von uns will dafür. Also so,
ja, also
so
wir sind
von,
vielleicht
von den Rechteinhabern.
Wir sind ja vielleicht schon bereit, dafür einmalig einen Obolus zu bezahlen, weiß ich nicht.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich will nicht, dass hinterher irgendjemand sagt, genau. So, das ist aber die Filmmusik von Herr der Ringe.
Ja, achtet bitte darauf, keine Copyright-geschützten... Ja. Kein Copyright-geschütztes Material zu verwenden bei den Produktionen. Genau. Also wenn ihr irgendwas für uns habt oder jemanden wisst, der uns helfen kann, sagt uns einfach ruhig Bescheid. Wir freuen uns und ja, ihr werdet natürlich, ihr bekommt
ewiger Ruhm und Dankbarkeit.
Credits
ewiger
auf Ruhm. Unserer Website, ja. Und so weiter. Und wir nennen euch vielleicht sogar am Ende jeder Sendung namentlich.
Zumindest das nächste halbe Jahr oder so.
Ja. Ja, so könnt ihr den Retina-Cast unterstützen.
Ja, also als Logo-Idee. Ich finde ja die Idee mit dem Auge irgendwie gar nicht so schlecht.
Ja, also es ist halt so, wir haben so langsam so ein neues Layout und ein neues Design und auch ein CMS dazu, was dann irgendwann mal unsere Webseite betreibt. Und da ist halt dieses momentane Logo ist halt einfach, es ist an sich nicht so besonders hübsch und es ist halt auch sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr kleinteilig und irgendwie hätten wir, glaube ich, also ich zumindest hätte gerne was Einfacheres, ein bisschen cartooniger, was man auch mal besser skalieren kann und was nicht so ultra bunt ist vielleicht auch, das macht es irgendwie alles schwierig. Als Gedanke, ich will irgendwann mein T-Shirt davon haben und ein T-Shirt kann man halt nicht mit 30 Millionen Farben drucken, da wird man völlig kirre.
Das ist richtig.
Ja, das waren also unsere Wünsche zum
Sonntag.
Ende zum Sonntag, zum Ende
der Wunsch Sendung. Zum Sonntag,
ja. Auch schön. Ansonsten, ihr wisst ja, ihr findet uns auf retinacast.de, auf Twitter unter @retinacast oder unter @retinauten für diese spezielle Variante des Retinacast.
Ja, den haben wir aber eigentlich nur, damit niemand anders den Namen haben kann.
Echt?
Ja.
Ich folge dem trotzdem.
Ich der ist auch. Cool. Der kriegt auch immer wieder neue Follower. Mir tun die da so ein bisschen leid, aber naja.
Gibt es eigentlich nichts, das man einrichten kann, dass irgendwie alles vom Retina-Cast rüber gepostet wird?
Ja, kann man schon machen, ist halt völlig unnötig. Aber es macht halt
keinen Sinn. Cross-Posting.
Man könnte vielleicht so, dass er automatisch alles retweetet, was mit @retinauten ist.
Ja, sowas. Aber ich glaube, da brauchen wir irgendwas Bot-mäßiges.
Das ist aber keine gute Idee, glaube ich.
Das wäre jetzt nicht so das Problem, aber
why?
Muss man einfach dem Retina-Cast-Account folgen.
Ja.
Ja. Dann, wie immer, Kommentare und so. Alles, ihr wisst, was ihr tun müsst.
Ihr wisst, das mit dem Internet,
das
Social und so.
Und falls ihr uns nicht mit einem neuen Intro oder Logo unterstützen könnt, könnt ihr auch einfach nur auf den Flatter-Button drücken und uns ein paar Euro überlassen.
Dann bezahlen wir vielleicht Leute dafür.
Wenn das mit der Community nicht klappt, dann müssen wir Geld auf Profis werfen.
Genau, wenn wir genügend Geld zusammen haben, kaufen wir uns das neue Logo für euer Geld.
Ja.
Also so oder so, ihr müsst uns helfen.
Haha. Und natürlich, wenn ihr was zu sagen habt, ihr wisst, Kommentarspalte und Kommentarformular, dann bekommen wir das per E-Mail und man sieht nicht, was mit was für Obszönitäten ihr uns bewerft. Ist noch nicht passiert.
Das sind die besten Kommentare.
Gut, dann eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.